ich habe einen Plan für dich. Und das wird eine große Sache werden. Eine wunderbare Sache sogar. Vielleicht wird diese Sache auch wild und abenteuerlich werden. Manchmal beängstigend und furchterregend. Aber es wird voll sein von mir und meiner Gegenwart. Genau das hat mit etwas anderen Worten, das, was wir gerade gehört haben, mit etwas anderen Worten Gott vor vielen tausend Jahren zu Abraham gesagt. Und damals hieß er noch Abram. Er hat zu ihm gesagt, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Es ist nicht zu spät für dich, Abraham. Und auch wenn du schon 75 Jahre alt bist, habe ich noch einen großartigen Plan für dich. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Wow! Was für eine gigantische Verheißung. Ich habe mir vorgestellt, wie Abraham letztes Jahr beim Elem-Seminar hier gewesen wäre und diese Prophetie bekommen hätte von Isabel. Was hätte er gehört? Oh Mann, ich werde groß sein. Ich werde ungeheure Bedeutung haben und ich werde ein Segen für die ganze Menschheit sein. Gott wird total auf meiner Seite sein. Und Partei für mich ergreifen gegen all meine Feinde. Wow, was für ein Ding. Ich weiß, ich habe ja schon eine ganz gute gesellschaftliche Stellung. Mein Name, Abraham, bedeutet erhabener Vater. Aber ich hätte ja nie gedacht, dass Gott so weit über das rausgeht, was ich mir so von mir selbst gedacht habe. Und dass er mich so sehen würde. Ich muss ja doch irgendwie ein ganz toller Mensch sein. Wie das wohl in Erfüllung gehen wird, das wird bestimmt eine Riesensache. Vielleicht hatte er auch Angst vor dem Ungewissen, das da auf ihn zukommen würde, aber die Verheißung war so stark und die Faszination von der Gottesbegegnung so intensiv, dass er sich aufgemacht hat und seine Heimat verließ. Ich weiß nicht, ob ihr den Bibelfilm gesehen habt, diese biblische Verfilmung der Abraham-Geschichte. Da wird diese Gottesbegegnung so beschrieben, dass der Abraham trotz seines Wohlstandes und seiner wirklich herausgehobenen gesellschaftlichen Stellung einfach dieser ganzen Götzenverehrung, die damals da herrschte in Haran, da an der türkischen Grenze, überdrüssig geworden war. Für alles gab es ja damals einen Gott. Einen Gott für den Regen, einen Gott für die Sonne, einen Gott für die Fruchtbarkeit, einen Gott für den Handel. Und jedem dieser Götter musste man andauernd opfern. Und dann kam doch nichts Gescheites dabei raus. Und in dem Film wird das so dargestellt, dass Abraham in einem Anfall von Wut, der kann das einfach nicht mehr ertragen, diese sinnlose Opfern, geht er in so einen Raum und schmeißt da die ganzen Statuen um und diese heiligen Opfergefäße zertrümmert er und klatscht er die gegen die Wand. Und möglicherweise war Abraham in einer Phase, wo er einfach nach Sinn und Wahrheit gesucht hat und sich gefragt hat, ob das alles gewesen sein soll in seinem Leben, und war daher offen für Gottes Reden. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so passiert ist. Schauen wir uns diese prophetische Verheißung mal genauer an. Gott sagt ihm zuerst, verlasse dein Land. Man könnte auch im übertragenen Sinne sagen, verlasse dein Gebiet, verlasse die Grenzen, in denen du dich auskennst, die du bisher als deinen Platz im Leben, als deine Schublade, als deine Sicherheit, als deine Bequemlichkeitszone und deinen Einflussbereich akzeptiert hast. Verlasse deinen Wohlfühlbereich. Verlasse deine Sicherheitszone. Lerne es, ohne Netz und doppelten Boden und ohne einen Plan B in der Tasche für irgendwelche Eventualitäten, nur auf mich angewiesen zu sein. Findet ihr nicht, dass sich die Prophetie von Abraham auf einmal nicht mehr so toll anfühlt? Gott sagt ihm dann, verlasse die Verwandtschaft. Die Zugehörigkeit zu einer Familiensippe oder einem Stammesverband war die soziale Absicherung der damaligen Zeit. Wenn ein Mensch einer Sippe in Not war, dann war die ganze Sippe zur Stelle, um ihm zu helfen. Das erkennt man an der Geschichte im 1. Mose, wo Abraham und sein Neffe Lot, die hatten sich wegen der Weideplätze getrennt, weil nicht genug Weide da war für alle, für die Viehherden. Und Lot hat sich in der verruchten und moralisch verkommenen Stadt Sodom niedergelassen. Und dann gab es da einen Kampf feindlicher Könige gegen diese Stadt Sodom. Und Lot wurde mitsamt seiner Familie und seinem ganzen Besitz verschleppt. Und dann heißt es da im 1. Mose, als Abraham hörte, sein Bruder sei gefangen, Lot ist aber sein Neffe, ne? Musterte er seine ausgebildete Mannschaft, 318 Mann, die alle in seinem Haus geboren waren, und nahm die Verfolgung auf bis Dan. Die alle in seinem Haus geboren waren, das heißt alle, die zu seiner Großfamilie gehörten. Und er befreit mit seiner Familientruppe den Lot und gibt ihm alles zurück, was ihm geraubt worden war. Und in Haran, also in dieser Stadt der Götzenverehrung, wo Abraham lebt, sagt Gott nun zu ihm, verlasse das. Verlasse diesen Großverband. Verlasse die Sicherheit der Sippe. Du sollst nun nicht mehr deine Sicherheit soll nun nicht mehr im Schutz dieser Sippe liegen, sondern in meinen Händen. Das bedeutet, Abraham soll als Nomade in fremdem Gebiet unterwegs sein, vielleicht um Weideplätze und Wasserplätze kämpfen müssen, von wilden Tieren bedroht sein und dabei noch die Verantwortung tragen für seine engere Familie, die mit ihm geht. Ja, keine leichte Aufgabe. Und wir spüren, hinter dieser großen Verheißung verbirgt sich ein langer Weg. Und drittens sagt Gott ihm, ich möchte, dass du dein Vaterhaus verlässt. Was könnte Gott anderes gemeint haben, als dass er ihn auch aus der Zugehörigkeit zu seiner Herkunftsfamilie herausreißen will? Unsere Familie definiert uns. Wir bekommen unsere Identität von denjenigen, mit denen wir aufwachsen. Und wenn diese Identität erst einmal in den Köpfen der Menschen um uns herum gefestigt ist, dann ist es sehr schwer, die zu verändern oder zu erweitern. Da bin ich vielleicht bei einem Familientreffen immer noch der kleine rebellische Johannes, obwohl ich schon längst ein verantwortungsvoller und liebevoller Vater geworden bin. Oder ich bin immer noch die kleine dumme Sabine, obwohl ich diese Festlegungen in Wirklichkeit schon längst von mir abgeschüttelt habe. Ich erinnere mich daran, dass Malte und ich nach unserer Hochzeit mit wirklich heftigem Abschiedsschmerz von unserem kleinen bäuerlichen Heimatdorf im Münsterland weggezogen sind in Hunsrück. Wir wollten das damals gar nicht. Wir liebten unser Leben im Münsterland. Und Martin hatte da aber eine Stelle bekommen. Wir mussten dahin. Aber im Nachhinein erlebe ich dieses Loslassen müssen als die totale Gnade und Befreiung. Manchmal habe ich mir vorgestellt, noch im Nachhinein, wie es wohl wäre, dort wieder zu leben. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sich wirklich Arme um meinen Hals legen und zudrücken. Wie schwer wäre das gewesen, innerhalb dieses Dorfsystems, wo jeder uns kennt, aufzubrechen als Christ und anders zu sein, anders zu leben, als man es immer getan hat. In einer Umgebung, wo dich jeder ganz genau kennt, trägst du eine spezielle Identität und du kommst kaum aus dieser Schublade heraus, in die man dich gesteckt hat. Wobei das auch ganz bequem sein kann, je nachdem, welche Schublade man da hat. Ja, es kann ja auch eine nette Schublade sein. Und so sagt Gott zu Abraham, ich möchte, dass du über das hinausgehst, was deine Familie, was deine Verwandtschaft von dir erwartet. Verlasse die Identität, die dir Menschen gegeben haben, die dir am nächsten stehen, die dir die Menschen gegeben haben, die dir am nächsten stehen. Und Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und dazu kommt dann auch, dass unser Vaterhaus der Ort ist, an dem wir die Identität unseres Vaters empfangen haben. Die Absicherung und den Schutz unseres Vaters, wie auch den gesellschaftlichen Status unseres Vaters. Es kann sein, dass wir in Armut und Elend groß geworden sind oder in der bürgerlichen Mittelschicht oder vielleicht sogar kinderreicher Eltern gewesen waren. Und das ordnet uns einer gesellschaftlichen Schicht zu. Und diese ist sozusagen die Brille, durch die wir die Welt sehen und durch die wir die Möglichkeiten im Leben ausloten. Und aus dieser Perspektive heraus definieren wir dann, was wertvoll, was möglich ist, und wir suchen uns danach unsere Freunde und wir bilden danach unser Wertesystem. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und Gott sagt zu Abraham, mach dich auf und lass das hinter dir. Und Abraham steht nun vor der Frage, also, alles loslassen, was ich kenne, worin ich mich auskenne, woran ich mich gebunden habe und was mir bisher lieb und teuer war und worin ich mich sicher fühle. Und plötzlich erscheint diese großartige, gigantische Prophetie doch ganz schön hart. Haben wir eigentlich schon mal in diesem Sinne über unsere Prophetien nachgedacht, die wir bekommen haben? Also ich glaube, es ist gut, dass wir nicht alles vorher wissen. Aber ziehen wir grundsätzlich mal in Erwägung, dass die Verheißung, zum Beispiel ein apostolischer Leiter zu sein oder ein genialer Songschreiber oder einer, der Tote auferwecken soll, vielleicht auch bedeutet, dass wir eine entsprechende Schule des Lebens durchmachen müssen? Abraham folgt dem Ruf Gottes und verlässt die Sicherheit seiner Heimat und wird ein Heimatloser. Ein Heimatloser auf der Suche nach einem unbekannten Land, nach einer zukünftigen neuen Heimat. Er ist jemand, der schon losgegangen ist, aber noch nicht angekommen ist. Abraham unterwegs in die Zukunft. Und damit sind wir wieder bei der Jahreslosung 2013. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Beständigkeit ist unser aller Sehnsucht. Wir wollen hier bleiben, am besten ewig. Wir wollen Hütten bauen, wo es schön ist, wo wir uns sicher fühlen. Aber im biblischen Denken ist Vergehen der Wesenszug alles Irdischen. Beständigkeit wird nur Gott zugeschrieben. Er allein ist der Ewige, Beständigkeit ist allein bei Gott, dem Ewigen. Wer also Beständigkeit sucht, wer etwas für alle Zeit Bleibendes sucht, der muss bei Gott sein. Beim ersten Teil zu diesem Thema vor ein paar Wochen haben wir uns ja mit der Urgeschichte der Menschheit beschäftigt, angefangen bei der ersten Stadt in der Bibel. Die wurde ja durch den rastlosen Kain gegründet. Und diese Geschichte, dieser Fall des Menschen geht dann weiter bis zum Turmbau zu Babel. Das könnt ihr euch gern einfach nochmal im Internet anhören, wenn ihr das verpasst habt. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, wofür die Stadt in der Urgeschichte steht. Sie ist ein Symbol für Angst vor Heimatlosigkeit und Zerstreuung. Kain reagierte damals auf das Urteil Gottes nach dem Mord an Abel, dass er rast- und ruhelos sein würde auf der Erde, mit der Gründung einer Stadt. Er wird sesshaft. Gott hat ihm gesagt, du wirst rastlos und ruhelos sein, aber er macht sich sesshaft. Er mauert sich in der Stadt ein und schottet sich darin vor Gott ab. Die Stadt ist auch ein Symbol für die Rebellion gegen Gott. Kain verweigerte sich damals den Folgen seiner Sünde, als er die Stadt baute. Und er entschied sich damals ganz bewusst für die Unabhängigkeit von Gott. Er verweigerte sich der Rastlosigkeit. Dann ist die Stadt eine Urversuchung der Macht. Kain erschafft sich durch den Bau der Stadt seine eigene Welt neu und stellt sich damit auf eine Stufe mit Gott, dem Schöpfer. Und dann geht das Ganze noch weiter, dass die Stadt auch wird zu einem Symbol für antigöttliche Einheit. Beim Turmbau zu Babel ist es nicht mehr nur ein Mensch, der gegen Gott aufsteht, sondern die Menschen schließen sich zusammen zu einem antigöttlichen Kollektiv und rebellieren gemeinschaftlich gegen Gott, als sie sagen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht mehr über die ganze Erde zerstreuen. Die Stadt auf diesem Bild ist übrigens das antike Babylon. Und Babylon steht symbolisch für die Stadt, die die Menschen bauen, um sich einen sicheren Ort hier auf der Erde zu schaffen, ohne Gott. Aber das ist ein menschliches System, das nicht bleiben wird, sondern das vergehen wird. Und Gott ruft Abraham auf, genau das Gegenteil von Kain zu tun. Kain trennt sich von Gott und schottet sich ab in der Stadt, und Abraham verbündet sich mit Gott und macht sich auf den Weg, auf die Suche. Kain misstraut gegen Gott und rebelliert gegen ihn. Abraham glaubt Gott und vertraut sich ihm an. Kain baut sich seine eigene sichere Welt auf, Abraham lässt die eigene sichere Welt los. Kain baut sich eine eigene vergängliche Stadt, eine irdische Stadt, Abraham erwartet die zukünftige Stadt Gottes, heißt es an einer anderen Stelle im Hebräerbrief, die wir gleich noch sehen werden. Also wie der Fluch der Sünde durch Kain und Adam und Eva, wie die Abschottung die ganze Menschheit erfasst, so soll nun der Segen durch Abraham auf alle Menschen kommen. Und beide Seiten melden sich in uns zu Wort. Der alte, gefallene Mensch, der sich hier eine bleibende Stadt bauen möchte, der sich auflehnt gegen die Vergänglichkeit und mit allen Mitteln kämpft gegen das Altern und gegen den Tod. Das sehen wir daran, dass die Alten aus unserer Mitte verbannt werden. Oder daran, dass selbst todkranke Menschen medizinisch noch am Leben erhalten werden sollen. Oder an so einer einfachen Werbung, Martin und ich haben letztes Mal Wer wird Millionär geguckt, ja? Da sind ja immer die Werbepausen dazwischen drin. Es gab 5 verschiedene Antifaltencremes. Ich wusste überhaupt nicht mehr, für welche ich mich hätte entscheiden sollen, ja? Oder auch eine Creme gegen Altersflecken. Ja, da waren alte Menschen, die hatten dann, wie das Leben so spielt, dann mal so braune Flecken auf der Haut. Jetzt gibt es eine Creme, die diese Altersflecken wegmacht, sodass man noch jung aussieht, ja? Also, wir sind im Jugendwahn. Und wenn ich, natürlich, ich habe heute ein bisschen Rückenschmerzen und so, ich würde auch am liebsten in den jungen Brunnen springen und dann hier rumhüpfen, ja, das kann ich schon verstehen. Aber trotzdem müssen wir uns irgendwie im Laufe unseres Lebens mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinandersetzen. Und dann ist in uns der neue Mensch, dem bewusst ist, dass schon mit der Geburt eines Kindes, dessen Tod vorherbestimmt ist, ja, der dieses Leben als einen Weg sieht, wie es in dem alten Kirchenlied ausgedrückt ist. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Oder der Papst hat jetzt bei seinem Rücktritt kommentiert, dass er nur ein Pilger sei, der jetzt die letzte Wegstrecke antritt. Der Vers, der vor der Jahreslosung steht, heißt, ich hoffe, ich habe den jetzt aufgeschrieben, ja. Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus war verheißen als der Erlöser der Welt. Und das ist ja wohl die denkbar größte Verheißung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sein Weg dahin war ein Weg, als Mensch gehorsam zu lernen bis zum Tod am Kreuz. Er hat viele Zeichen, Heilungen, Wunder getan, hatte unglaubliche Kraft in seinen Worten. Und wenn wir an Nachfolge denken und daran, dass wir wie Jesus in diese Welt gesandt sind, dann denken wir oft an das. Und dann wollen wir das haben, weil das so sichtbar und überwältigend ist. Und das ist gut so. Aber dazu gehört eben auch, dass unser Platz bei Christus draußen vor der Stadt ist, dass es dem Jünger nicht besser geht als dem Meister. Wir haben alle wunderbare Verheißungen von Gott, aber sind wir auch bereit, wie Abraham oder Jesus, den langen und oft harten Weg in dieses Land der Verheißung zu gehen? Ein Weg, der manchmal schön ist, manchmal schwer, manchmal voller wunderbarer Überraschungen, und dann auch wieder voller Gefahren und Ängste und Leid. Christus in diese Welt zu tragen, braucht auch die Bereitschaft, den damit verbundenen Schmerz auf sich zu nehmen. Widerstand zu erfahren, Ausdauer zu entwickeln, seinen Charakter formen zu lassen, sich selber zu sterben und auch loslassen zu lernen und immer wieder Jesus an die erste Stelle zu setzen. Welchem Teil von uns, dem alten oder dem neuen Menschen, geben wir Futter? Dem Menschen der Stadt, der sich hier etwas Sicheres schaffen will, oder dem Menschen, der unterwegs ist in die Zukunft? Was ist unsere Sicherheit? Die Familie? Das eigene Haus? Das monatliche Einkommen? Unsere Gesundheit? Unsere Arbeitskraft? Unsere Karriere? Die Zugehörigkeit zu einer Freundesgruppe? Die Zugehörigkeit zur Gemeinde? Die Anerkennung von Menschen? Was auch immer. Das ist alles richtig und wichtig und gut. Aber das kann sich von jetzt auf gleich ändern durch, wir nennen das Schicksalsschläge. Und dann? Was ist dann? Hat Gott mich dann im Stich gelassen? Ist er doch nicht so liebevoll, wie ich dachte? Habe ich falsch gehört? Sind die Zusagen Gottes aus der Bibel, ist meine persönliche Prophetie doch nicht wahr? Dann ist uns sicherlich manchmal zum Kotzen. So, ja, ich denke, das war schon okay. Dann ist uns nämlich so. Ja, da haben wir dann keinen Bock mehr drauf. Im Hebräerbrief, dessen Hauptaussicht darin besteht, die hebräischen Judenchristen in einem auch in Schwierigkeiten und Verfolgung standhaften Glauben zu ermutigen, steht noch etwas zu der Person von Abraham. Da steht, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Abraham geht den langen Weg in das verheißene Land Kanaan und den langen Weg in seine persönliche Berufung aufgrund des Glaubens. Sein Leben ist ein Vorbild. Er macht es uns vor für unser Leben hier auf Erden. Und Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Und da wir durch ihn gesegnet sind, Gott sagt ja zu ihm, durch dich sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden, sind wir Kinder des Glaubens. Abraham ist der Vater des Glaubens, wir sind die Kinder des Glaubens. Und ich lese euch eine Stelle aus einer neuen Übersetzung aus dem Römerbrief vor, eine andere Stelle, da steht, Abraham hielt gegen alle Wahrscheinlichkeit an dieser Hoffnung fest. Er war davon überzeugt, dass Gott ihn zum Stammvater vieler Völker machen würde, so wie dieser es versprochen hatte. Ja, selbst als er schon an die 100 Jahre alt war und sich und seine kaum jüngere Frau Sarah, was die Zeugung eigener Kinder anbelangte, eigentlich hätte aufgeben müssen, selbst da hörte er nicht auf zu hoffen und er klammerte sich weiter an das Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Er ehrte Gott durch sein Vertrauen, weil er ganz und gar von dem Gedanken erfüllt war, Gott sei mächtig genug, immer und überall das zu verwirklichen, was er verheißen hat. Dieses bedingungslose Vertrauen war es, das bei Gott Anerkennung fand. Und trotzdem war Abraham nicht weltflüchtig oder ein Utopist, der sein Leben auf später verschoben hätte, auf das Jenseits. Ganz im Gegenteil, er war im Hier und Jetzt des irdischen Lebens, genauso wie jeder von uns im Hier und Jetzt seine Frau und seinen Mann stehen soll. Aber er hatte in diesem Hier und Jetzt einfach eine andere Art von Sicherheit und Heimat, als Kain sie hatte. Er lebte in der Gegenwart Gottes, in Gottes beständigem Ich bin für dich da. Das ist mein Name, das ist mein Wesen. Und zum Schluss möchte ich euch noch erzählen von einem interessanten Gedanken, der mir in den letzten Tagen in den Sinn gekommen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Gott zu Abram, da heißt er immer noch Abram, als er in Kanaan angekommen war, Folgendes sagte: Mache dich auf und durchwandere dieses Land, der Länge und Breite nach, denn ich will es dir geben. Und Abraham hat das gemacht. War mal hier, mal dort, hat überall Altäre gebaut, wo Gott ihm begegnet ist. Und erst an seinem Lebensende hat er ein Stück Land gekauft, wo er seine Frau Sarah begraben hat. Und da liegt auch er selbst begraben, nämlich in der Nähe von Hebron. Und dieses Stückchen Land mit dem Grab da drauf war das Einzige, was Gott ihm als Landbesitz wirklich gegeben hat. Nämlich nur einen Anteil, einen Vorgeschmack. Und wörtlich verstanden, wenn wir diese Verheißung jetzt hätten wörtlich genommen, dann hat Gott Abraham dieses Land tatsächlich also nicht gegeben. Aber seine Nachkommen haben es bekommen. Und seine Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Und Gottes Gedanken gingen einfach weit über das hinaus, was Abraham sich hat vorstellen können. Und er ist der Stammvater der Juden, der Christen und der Moslems geworden. Der Vater vieler Völker. Abraham. Vater vieler Völker. Und mir kam dazu spontan der Vers aus dem Epheserbrief in den Sinn, wo Paulus betet. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir sollen auch etwas durchwandern. Und zwar die Länge und Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe, die in Christus ist. Und ich bin vor kurzem über den Satz gestolpert, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vorher war irgendwie in mir immer so dieses, ich glaube, dass Gott ein Gott des Lebens ist und aus allem Leben macht, aber Jesus sagt nicht, ich bin ein Gott des Lebens, ich bin das Leben. Und das habe ich nicht verstanden. Da habe ich gesagt, was bedeutet das denn? Erklär mir das bitte mal. Und beim Seminar vergangene Woche ist mir da was Neues aufgegangen. Jesus ist das Leben. Er ist überall. Er durchdringt alles. Es gibt keine Jesus-freie Zone in dieser Welt. Wenn ich auf Wolke 7 schwebe, ist Jesus mittendrin. Wenn ich im tiefen Loch der Depression hocke, Jesus ist mittendrin. Er ist in allem lebendig gegenwärtig. Wenn ich etwas erlebe, erlebe ich Jesus. Wo ich bin, da ist er. Gott sagt, er hat uns schon in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Und ich darf Jesus und seine Liebe ausmessen, indem ich durch dieses Leben wandere, wie ein Pilger. Ich darf die Höhen und Tiefen, die Länge und Breite kennenlernen. Und egal wie das Leben ist, ich entdecke Jesus darin. Volles Leben mit Jesus, in der Freude und im Leid. Und ich habe durch den Heiligen Geist schon Anteil bekommen an diesem Reich. Aber das ganze Reich des Sohnes, die bleibende Stadt, werde ich erst dann finden, wenn diese irdische Welt vergangen sein wird. Jesus ist mein Land der Verheißung. Er ist der Weg, auf dem ich gehe. Wenn ich ihm Raum gebe, so wie Abraham das getan hat, so wird diese Welt zu einer Herberge auf dem Weg in die Heimat. Wenn ich ihm diesen Raum verweigere, wie es an Weihnachten geschah, kein Platz, dann wird diese Welt zur Wildnis. Komm mit mir, sagt Gott zu jedem von euch. Ich habe einen wunderbaren Plan für dich. Dein Leben soll voll von mir und meiner Gegenwart sein. Amen.